Vorwurf der Vergewaltigung, der Korruption, Anklage wegen Sex mit Minderjährigen, Amtsmissbrauch. Achtung, hier geht es nicht um irgendwelche Kriminelle, sondern um mächtige Männer, einflussreiche Politiker. Dominik Strauss-Kahn, Ex-Weltbankpräsident. Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident. Und ganz aktuell Christian Wulff, Deutschlands Bundespräsident. Was ist los mit diesen mächtigen Männern? Wo haben sie ihre Moral gelassen? Darüber redet Ivana Pribakovic nun mit Markus Arnold, CVP-Politiker, Ethikdozent und Leiter des Religionspädagogischen Instituts an der Uni Luzern.
Das Tagesgespräch.
Markus Arnold, Ethik und Politik, das ist einer von Ihren Forschungsschwerpunkten. Sie kennen den SVP-Bundesratskandidaten, den früheren Bruno Zuppiger, wahrscheinlich aus der kantonalen Politik, aus dem Kanton Zürich, wo Sie von seinem Fauxpas gehört haben. Was haben Sie da als erstes gedacht?
Gut, das war für mich sehr ambivalent gewesen. Das hat aber nichts mit Ethik zu tun. Ich würde sagen, es hat eher mit Moral zu tun. Also, Moral ist ja das, was wir in unserem Alltag immer brauchen. Und da sind immer sehr viele Gefühle dabei, oder? Man tut sich für etwas begeistern oder man ist empört. Ethik ist eher eine nüchterne, reflektierte Angelegenheit, manchmal sogar ausgesprochen langweilig. Und das ist natürlich ein moralisches Exempel wieder mal gewesen, wie jemand hochgejubelt worden ist, also auch von den Medien. Man hat nur Positives gehört. Das ist ein netter Kerl. Der war oberst im Militär gewesen. Er war mal Lehrer gewesen. Hat nachher im Gewerbeverband gut gearbeitet. Führt eine glückliche Ehe. Und so weiter und so fort. Und alle haben gefunden, doch, also der Zuppiger, das geht einem prächtigen Bundesrat mit einer prächtigen Bundesratsgattin. Und dann plötzlich kommt handkehrum wieder der tiefste Fall und plötzlich sagen die gleichen, die ihn gelobt haben, er ist gar nicht so gut gewesen als Geschäftsleiter dort im Gewerbeverband, der hat ein riesen Defizit angehäuft. Er hat auch in seinem Geschäft hat er noch, weiss nicht was, in Sand gesetzt, irgendeine Genossenschaft und so weiter. Und er ist im Prinzip, also das wird eventuell darauf so, es besteht die Möglichkeit, dass er sogar strafrechtlich verfolgt werden muss. Und das hat mich immer wieder erstaunt, mich das. Das gilt bei Politikern im Besonderen, aber auch bei vielen anderen, wenn man Lichtgestalten aus einer Macht. Und das sind nicht nur die Medien, oder? Also die Medien machen da mit, weil sie wissen, die Leute wollen Lichtgestalten. Die wollen Leute, die sich ein bisschen schwärmen können, wo es dann Homestories gibt in der Schweiz, Illustrierte, und alle sind begeistert. Und was beim Bruno Zuppiger das Besondere ist, meistens liegen ein, zwei, drei Jahre zwischen dem Aufjubeln und dem Absturz, und bei ihm ist alles innerhalb von einer Woche passiert. Also das ist das, was mir so spontan durch den Kopf gegangen ist.
Das, was am Bruno Zuppiger passiert ist, gibt Ihnen das zu denken, dass so etwas, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, sogar in der Schweiz möglich ist?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Bei ihm ist es jetzt wirklich schwerwiegend, falls er tatsächlich eine Erbschaft unterlagen hat. Also wie der strafrechtlich Tatbestand dann lauten mag. Aber das wäre tatsächlich happig. Vor allem, weil er es zu einer Zeit gemacht hat, ja, wo er schon Nationalrat war. Aber das andere, das dünkt mich eigentlich etwas zu sein, was auch sehr typisch ist für die Schweiz, die Suche nach vorbildlichen Politikern. Das heisst, Politiker sollen immer ein bisschen besser sein als der Rest der Menschheit. Man könnte jetzt eben Bruno Zuppiger sagen. All die, die schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, all die, die schon mal bei der Steuererklärung beschissen haben und so weiter, die sollen jetzt den ersten Stein rühren. Man hat bei den Politikern die Erwartung, sie müssen makellos sein. Und man will Leute, wo man auf ein Podest aufstellen kann, wo man schwärmen kann, und dann geht hin und wieder einen oben runter von dem Podest und nachher empört man sich. Und das ist eben, ich sage, das ist Moral. Also Politiker, die sich auf der einen Seite selber als Moralisten gebärden, ohne Fehl und Tadel, sich auch bewusst so verkaufen, auch in Wahlkämpfen, gleichzeitig die Bevölkerung, die das will, wo dann aber, wenn einer bei irgendetwas ertappt ist, eben, das kann dann sein, sagen wir jetzt, einer hinterzieht Steuern, oder bei christlichen Politikern, er begeht Ehebruch, das ist bei denen vor allem ein Problem. Nachher kommt Moral wieder, wo dann eine Moral kühlen, wo dann auf ihn eindrescht.
Finden Sie das spezifisch bei der Schweiz?
In der Schweiz tut es mich, es hängt zum Teil mit unserem Milizsystem zusammen. Also der Bruno Zuppiger ist für mich jetzt ein typischer Fall von unserem Milizsystem. Einer, eben ein netter Kerl, der einfach aufgeschwemmt wird. Es hat bei uns immer so viele Zufälligkeiten, dass man Nationalrat wird. Auch bei den Bundesratswahlen, oder? Das sehen wir ja. Also da muss man wirklich im rechten Moment, am rechten Ort, aus dem rechten Kanton, mit dem rechten Geschlecht, in der rechten Partei sein. Und plötzlich ist man Bundesrat. Und x andere, die es besser könnten, haben keine Chance. Und ähnlich hat es mich manchmal auch gedunkt. Bei Nationalräten, Regierungsräten und so weiter. Es hat immer einen höheren Zufallsfaktor dabei. Und da werden eben nette Menschen, umgängliche Menschen, solche, die auch mit dem Gegner anständig umgehen, die werden eher kommen die hoch, als die, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben. Die sind aber auch eher gefährdet, natürlich, dass sie es allen recht machen wollen. Die sind dann auch gefährdet, dass zum Beispiel, ich sage, auf Korruption sind die vermutlich eher anfällig. Jetzt nicht im grossen Bereich, sondern mehr, also man wird eingeladen. Also ich habe gedacht, jetzt der deutsche Skandal, oder gut, ist jetzt zwar ein Deutscher, aber das ist etwas Typisches, man wird eingeladen, ein paar Tage Ferien machen von irgendeinem reichen Unternehmer. Ja, und das ist doch etwas Schönes. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht, weiss nicht, ich bin nie in die Situation gekommen, dass ich sagen würde, wenn einer sagt, dort in den Bergen oben, willst du nicht ein paar Tage Skifahren, dass ich würde sagen, ja, meine Frau wäre begeistert, würde sagen, ja, da komme ich auch mit. Das läuft so, und mich dunkelt schon, das ist bei uns im Milizsystem, ist so die gute Stimmung, so Seilschaften, die man hat. Man kennt sich, man wird eingeladen, man nimmt teil, man steht hin und wieder sogar im Mittelpunkt, die Leute tun einem die Ehre an. Das dunkelt mich, das ist so der Teig, wo man reinrutscht, in ein Delikt sogar, ohne dass man es richtig merkt.
Ich kann gerade sagen, Sie haben jetzt das Stichwort Delikt gebracht. Finden Sie das dann in Ordnung?
Nein, juristisch muss es abgeklärt werden. Und muss es sanktioniert werden. Moralisch tut man sich sehr schnell darüber empören. Und die ethische Reflexion, die sagt einfach halt, also Moral, das kann immer eben auch Doppelmoral sein, das kann Heuchelei sein, Pharisäertum und so weiter. Gehen wir noch einen Schritt zurück und schauen wir das ein bisschen aus einer Distanz an. Abgesehen davon, dass es verwerflich ist, was der Bruno Zuppiger gemacht hat, also die Unterschlagung von dieser Erbschaft, wenn das so zutrifft, ist für mich dann immer auch noch die Frage, ist er ein Einzelfall oder ist er eventuell selber ein Opfer vom System? Zumindest wird er, könnte ich mir gut vorstellen, sich auch als ein Opfer vom System verstehen. Und dort haben wir tatsächlich ein Problem. Also um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, so wie es aussieht, hat er ja vermutlich das Geld für einen Wahlkampf gebraucht. Also ich interpretiere es jetzt. Und vor allem in den bürgerlichen Parteien ist es natürlich so, dass man im Kanton Zürich ohne etwa, sage ich jetzt mal, 100'000 Franken, als Minimum, ohne 100'000 Franken wird man nicht Nationalrat. Auch nicht bei einer Wiederwahl. Und die einen bringen das zusammen durch Komitees, andere haben im Hintergrund einen Sponsor, der manchmal gar nicht in Erscheinung tritt. Und irgendeiner wird vielleicht auch, aber sein Komitee bringt in nützlicher Zeit kein, nicht genügend Geld zusammen. Und da glaube ich, da kann die Versuchung sein, zu sagen, ja gut, ich habe ja da gerade noch die Erbschaft zu verwalten, das tun wir jetzt rasch dort auslehnen und nachher zahlen wir es wieder zurück. Also ich könnte mir so einen Ablauf gut vorstellen. Und wenn das zutrifft, was ich jetzt sage, muss das Konsequenzen haben. Wie werden bei uns Wahlen und Abstimmungen finanziert? Dass dort Transparenz herrscht.
Das ist auch etwas, was Transparency International in der Schweiz ja auch stark vorwirft, dass man Parteienfinanzierung nicht offenlegt. Gut, machen wir mal einen Schritt weiter von der Schweiz, weiten wir das ein bisschen aus und schauen das Jahr an, wo es gerade mehrere Politiker gegeben hat, die über etwas gestolpert sind oder für einen Skandal gesorgt haben. Ich tue jetzt da nur ein Stichwort aufzählen, weil es sind mehrere. In Deutschland der Bundespräsident Christian Wulff, der Gelder soll angenommen haben, Kredit angenommen hat, oder der Karl Theodor zu Guttenberg, der die Dissertation abgeschrieben hat. Jetzt gerade die beiden Fälle wieder. Was macht da die Macht mit den Politikern? Also ich denke, es ist einfach ein bisschen einfach gesagt, man rutscht rein.
Ja, also ich würde jetzt da unterscheiden. Der Guttenberg ist für mich ein anderer Fall. Er war einer, der einfach viel zu tun hatte, schon während seiner Doktorarbeit und gefunden hat, die Mühe gebe ich mir nicht. Und dank Internet ist das heute auch relativ einfach, da ein bisschen abzukürzen. Und ich vermute, es gibt viel, die das auch machen. Das ist ganz klar, das ist verwerflich. Da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Für mich ist aber immer, da finde ich vielleicht jetzt Theologe, ich sage, es kann ja einer, wenn er Charakter hat, muss es ihn trotzdem belasten. Und es muss ihn dann belasten, vor allem, wenn er ein öffentliches Amt übernimmt, wo er für Recht, Wahrheit und Zönig Grundwert muss einstehen. Also dort hätte der Gutenberg eigentlich müssen sagen, so, und jetzt muss ich das mit meiner Dissertation in die Ordnung bringen. Also ich muss, im Prinzip, muss ich meinen Doktortitel liquidieren. Das hat übrigens ein anderes Beispiel jetzt aus dem kirchlichen Bericht, der Bischof Wolfgang Haas, der ja zu Unrecht am Anfang einen Doktortitel geführt hat, der hat das noch gecheckt und hat sich dann von einem Moment auf den anderen plötzlich nicht mehr Doktor genannt. Und so ist das nie zum Skandal gekommen, wo halt ein Gutenberg hat müssen jetzt durchstehen. Und da würde ich meinen, da ist Vertrauen tatsächlich erschüttert. Und man kann es natürlich nicht legitimieren mit, ja, das machen doch alle. Das ist klar, das ist verwerflich. Beim Wolf dunkelt es mir schwierig. Das Problem ist, er ist ein Moralist. Und Moral und Ethik, die sind ein bisschen befindet miteinander. Weil eben, das macht mich dann auch nachdenklich. Leute, und wir moralisieren all gern, aber die das dann lautstark machen und wo man dann aufzählen kann, das ist ja gestern vor allem im Tagesanzeiger und in der Zürich-Zeitung habe ich das gesehen, über wen sich alles der Herr Wolf seinerzeit schon echauffiert hat, angefangen vom Schröder, der sich irgendetwas hat zahlen lassen für einen Wahlkampf und so weiter. Er hat sich immer gern als Moralapostel hingestellt und hat sich damit im Prinzip den Spiegel vorgehalten, wo er jetzt selber drin sichtbar wird. Die Vorwürfe treffen jetzt auf ihn all zu. Und darum würde ich sagen, hütet euch vor der Moral.
Ich denke einfach, die Leute so Funktionen, und Sie haben das vorhin angetönt, man erwartet, dass das Lichtgestalten sind. Aber ja, ich denke, es ist schon der Anspruch, dass das Vorbilder sind, ja, die in wichtigen Positionen sind. Und die Rolle vom Vorbild, die ist natürlich angreifbar.
Ja, weil niemand ein Vorbild ist. Also ich habe mir vorgenommen, das ist vielleicht der Frucht jetzt von meinen ethischen Studien, dass ich sage, ich will kein Vorbild sein. Und wenn etwas vorbildlich an mir ist, dann das, dass ich kein Vorbild sein will. Um das auf den Widerspruch zu bringen. Nein, also dort kommt es eben genau zu der Doppelmoral. Also die Beispiele haben wir dann in den USA, oder? Wo das Moralisieren noch viel stärker ist und wo dann vor allem der Bereich von der Sexualität und von Treue in der Ehe und so weiter im Zentrum steht, wo sich all wirklich als Vorbilder Lichtgestalten präsentieren und wo dann immer in regelmäßigen Zeitabständen ein Politiker oder irgendein evangelikaler Prediger wird ein Skandal aufdeckt, oder? Ehebruch und manchmal sogar Homosexualität, was besonders verteufeln und so weiter. Dem wird nachher. Und da sind die Amis vielleicht cleverer als wir. Das machen unsere Leute nicht. Ein guter Ami-Politiker tritt nachher mit seiner Frau vor das Mikrofon und sagt, ich habe eine wunderbare Frau. Sie hat mir verziehen. Ich habe gesehen, ich habe schwer gesündigt. Und ich bitte Jesus und das ganze Volk, die Nation und was weiß ich alles um Verzeihung. Und dann ist er wieder voll im Rennen, oder? Also er muss nur öffentlich zu Kreuze kriechen. Und da würde ich jetzt meinen, das ist ein Unterschied zu uns. Das entspricht unserer Schweizer Mentalität nicht, dass wir vor laufender Kamera der eure Sünder abgeben.
Also, jetzt sind wir bei den Sexskandalen, die hat es dieses Jahr auch gegeben. Der John McCain, der hat etwas Ähnliches gemacht, er hat sich einfach aus dem Rennen rausgezogen, der ist jetzt weg, dem hat nichts mehr genützt. Aber es gibt in Europa sicher den Fall vom Strauss-Kahn, wo man jetzt nicht genau weiss, was da alles war, ob da etwas war mit dem Zimmermädchen in New York, ob etwas ist an den Vorwürfen von Sexpartys, es hat ein Gerücht ja das andere gejagt. Und dann auch noch der Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der sogar mit dem prahlt hat.
Wobei, für mich eben das Spannende ist, gerade wenn wir den Fall Berlusconi nehmen, aber auch den Strauss-Kahn, sie sind im Prinzip, sind sie jetzt tatsächlich dann an diesen Sexskandalen gescheitert. Nicht an einem einzelnen Fall, der Berlusconi vor allem, weil er eine Vorliebe für Minderjährige hatte. Und beim Strauss-Kahn ist es häufig gewesen. Also ich finde das auch richtig, abgesehen davon. Also das sind Machos, alte Männer im Prinzip, die versuchen, sich selber die Illusion von der Jugend zu geben, indem sie sich junge Frauen kaufen. Also ich finde das auch, es ist widerlich. Aber dass es so lange gedauert hat, dass es im Prinzip das gebraucht hat, bis ein Berlusconi hätte müssen gehen. Dass die ganze Manipulation von der Justiz, die ganze Manipulation vor allem von den Fernsehanstalten und so weiter, dass das nicht gelangt hat, dass er hat müssen den Hut nehmen, sondern dass er hat müssen über Sexskandale stolpern. Das zeigt für mich auch wieder so eine selektive Moral. Also ich würde sagen, mit Berlusconi zeigt doch das, dass er eigentlich bei vielen Italienern gut angekommen ist, solange er es nicht übertrieben hat. Viele Italiener haben eine negative Einstellung zum Staat. Der Staat ist ein notwendiges Übel, er ist sogar ein Feind. Der will Geld von mir, das ihm eigentlich gar nicht gehört. Also ist es erlaubt, den Staat zu bescheissen. Und ich habe den Eindruck, der Berlusconi hat selber immer mit einem Augenzwinkern gesagt und er zeigt, dass man den Staat auch über das Ohr hauen darf.
Ist da nicht auch noch etwas drin von dem, das sind noch echte Männer, Sie haben vorhin Machos gesagt, das Zusammenspiel von Macht und mächtigen Männern, die sich mit schönen Frauen umgehen und sich pflücken, was ihnen gerade über den Weg läuft?
Ja, also das hat vermutlich in einer gewissen Generation sicher mit dem zu tun und das hat Geschichte, oder? Ich bin jetzt auch schon ein älterer Herr langsam, darum muss ich natürlich aufpassen, was ich da dazu sage, aber ich habe zum Glück keine Macht. Aber mich dunkelt es schon, es ist eine Versuchung, aber es ist generell die Versuchung eben von der Macht, dass sie korrupt kann werden. Also Macht ist an und für sich etwas sehr Normales. Es braucht Macht, oder? Also darum haben wir ja in der Demokratie eben Kontrolle von diesen verschiedenen Gewalten. Also Macht muss man kontrollieren. Und Macht, das ist ein Faktum. Also man kann nicht, man träumt immer, das ist der Traum gewesen von der Frankfurter Schule seiner Zeit, so also vor den 68er Jahren, und nachher, dass es eine herrschaftsfreie Gesellschaft gäbe. Aber das ist nicht realistisch. Also muss man Macht können kontrollieren. Und dann ist für mich einfach die Frage, die sich an ihrer eigenen Macht berauschen, da gibt's jetzt die, und dort ist dann offensichtlich alte Männer, die sich junge Frauen leisten. Aber es gibt natürlich auch Geldgier, oder? Also immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also das haben wir in dem Jahr, ist das natürlich auch wieder diskutiert worden mit der ganzen Abzockerei. Oder, es gibt die, die können verfügen über andere Menschen. Also auch Politiker, die möglichst viel Schicksal können in ihren Händen haben und so weiter. Also da gibt's all Schattierungen. Manchmal einzeln, manchmal in Kombination und so weiter, oder? Also nehmen wir jetzt den Christoph Blocher. Der ist fast so alt wie der Berlusconi. Und das ist auch sehr ein mächtiger Mensch. Aber mit jungen Frauen hat der jetzt überhaupt nichts am Hut, oder? Obwohl man ihm auch Machtmissbrauch vorwirft, aber wieder in einer ganz anderen Richtung dann. Also das Problem ist für mich dann schon, wie man Macht kontrolliert. Und was offensichtlich ist, die Kombination von Macht und Sexualität, die wird dann von den Moralisten sehr gern verurteilt. Also es ist auch eine sehr grosse Doppelmoral und Heuchelei dahinter. Aber darf ich noch etwas sagen, eben gerade zum Stichwort Doppelmoral. Das wird natürlich auch provoziert mit den Vorbildern, die man haben will, ohne Fehl und Tadel. Das schafft niemand. Anstatt, dass wir transparent leben und zu unseren Fehlern stehen, also es gilt vor allem auch für Politiker, muss man nach aussen den Anschein erwecken, wie wenn man quasi vollkommen perfekt ist und man muss sich dann ein Doppelleben leisten, ein zweites Leben, wo niemand davon etwas erfahren darf. Das hat ja der Berlusconi so gemacht. Das hat er am Anfang noch recht gut im Griff gehabt, bis es dann aus dem Ruder gelaufen ist. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden.
Sie selber sind verheiratet, sind Vater von 3 Töchtern, politisieren in der CVP. Was bedeutet denn Moral? Bleiben wir jetzt gerade bei der Moral. Was bedeutet denn Moral für Sie persönlich?
Also für mich persönlich ist Moral eine Notwendigkeit. Weil sehr vieles, was wir an Wert leben, auch an Regeln leben, auch sogenannte Tugenden, die bürgerlichen Tugenden, das hat alles mit Moral zu tun. Dass wir anständig sind, dass wir pünktlich sind, dass wir pflichtbewusst sind oder auch unsere Tischseiten und so weiter. Wir können ja nicht vor jedem Essen Tischseiten verhandeln. Oder? Da sind wir froh, wenn wir so gesellschaftlich vermittelte Moral haben, wo wir uns dran halten und wo wir gut fahren damit. Das Problem ist einfach, Moral kann immer auch in Frage gestellt werden. Also, das Beste ist vielleicht mit den bürgerlichen Tugenden, oder? Also Anstand, Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein und so weiter. Die sind drum in den 68er Jahren im Verruf geraten, weil bei den Nazis die Tugenden sehr hoch im Kurs gewesen sind und weil der Heinrich Himmler immer gesagt hat, man kann über die SS sagen, was man will, aber wir sind bei allem, was wir gemacht haben, anständig geblieben. Und dann merkt man plötzlich, dass er so Moralpredigten, dass die auch von, dass auch die grössten Scheusal, wo wir haben in der Weltgeschichte, dass auch die sehr gern Moralpredigten gehalten haben. Und dass Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit, schon etwas Gutes ist. Aber bei einem Mafia-Killer sind wir eigentlich froh, wenn er unpünktlich und nicht pflichtbewusst ist. Darum muss eben die Ethik Moral reflektieren. Wem dient die Moral? Dient die Moral tatsächlich, am Guten und Richtigen, der Gerechtigkeit? Oder dient die Moral vielleicht einer kriminellen Organisation?
Wenn wir jetzt so durch verschiedene Sparten anschauen, was im Moment läuft, kommt mir der Eindruck über, dass es eine Art Krise von der Moral gibt, durch alle Institutionen durch. Also wenn wir schauen, wir haben es jetzt gehabt, in der Politik, es macht nicht einmal Halt vor Institutionen wie vor der Kirche. Ist jetzt das eine andere Wahrnehmung? Oder ist es wirklich so?
Also, ich würde sagen, wir nehmen das sicher so wahr. Man müsste jetzt einfach einen guten Historiker fragen, ob nicht jede Zeit die eigene Zeit wahrgenommen hat als eben eine unmoralische Zeit. Also wir haben natürlich Tendenz, unsere Jugend ein bisschen zu verklären. Das mache ich manchmal meinen Töchtern gegenüber auch. Das tut ja denen gut. Oder dass die hören, wenn ich denen sagen kann, also früher ist das schon noch anders gewesen, früher ist das besser gewesen, dann sollen sie mich als Vorbild nehmen. Oder? Aber sie durchschauen mich leider. Oder? Darum funktioniert das nicht. Aber
ja,
ich
sie glaube, wollen ja ein Vorbild sein, haben eben, sie sich vorgenommen.
Eben, das ist ja wahrscheinlich, bringe ich das zu wenig glaubwürdig über. Was ich glaube, was sich heute doch sehr stark geändert hat, ist, seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es keine standardisierte Biografie mehr. Oder also, mein Vater war noch Postler gewesen, und am Anfang hat er gesagt, ja, mein Sohn geht auch mal zu der Post, oder? Ist ja klar, das gehört sich so. Und die Söhne von Lehrern sind auch Lehrer geworden und so weiter. Und da, glaube ich, haben wir heute, das hat sich wahnsinnig gewandelt, in relativ kurzer Zeit, eine ungeheure individuelle Freiheit, was die Gestaltung von der eigenen Biografie anbelangt. Während früher Gesellschaft an und für sich statischer war, das hat dazu geführt, dass natürlich auch, ich würde jetzt sagen, Begriff Gemeinwohl, Solidarität und Zönigwert früher höher im Kurs gewesen sind. Also ich finde, die Individualisierung finde ich etwas sehr Positives und etwas Gutes, verbunden mit diesen Freiheiten. Aber Gefahr besteht tatsächlich von einer Entsolidarisierung. Also dass man nicht mehr gewillt ist, das Ganze zu sehen, sondern nur noch die eigenen Interessen durchsetzen will. Also wir haben ja in der Politik zum Beispiel das Problem, alle wollen Bundesrat werden, alle wollen Nationalrat werden, aber es gibt schon Gemeinden, wo niemand mehr will Gemeinderat werden, weil das zu wenig spektakulär ist und viel zu schlecht zahlt ist. Und das gilt für viele öffentliche Ämter. Jede politische Gemeinde, auch eine kleinere, die braucht in Gottes Namen so 30 bis 50 Leute, die bereit sind, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Und wenn man diese Leute nicht mehr findet, dann kommen wir Probleme über.
Was braucht es denn in so einem Moment? Braucht es etwas wie eine Diskussion über unsere Grundwerte?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wir müssen ständig auch, vielleicht auch im Bereich von Nachbarschaft und so weiter, also wir müssen im Kleinen, müssen wir Solidarität, Zusammengehörigkeit, das müssen wir gemeinsam wieder lernen. Und wir müssen ja merken, wir sind ja auch darauf angewiesen. Also das ist auch etwas, würde ich sagen, ist auch eine beglückende Erfahrung, wenn man in guten nachbarschaftlichen Verhältnissen leben kann. Oder ja, wenn man eingebunden sein kann, es müssen jetzt nicht irgendwelche Vereine sein, es können auch Szenen sein, da bildet sich ja alles Mögliche. Aber ich glaube, es ist ja für uns immer eine beglückende Erfahrung, wenn wir nicht als einsame Individuen dastehen, die nur ihre egoistischen Interessen verfolgen, sondern wenn wir eingebettet sind in die verschiedensten Gemeinschaften. Und das müssen wir bewusst anfangen zu kultivieren.
Also ein Wert, wo ganz viele Leute in der Schweiz sicher teilen, ist das Fest von der Weihnachten. Auch wenn, wie ich kürzlich lesen konnte, in Basel 43% nicht mehr glauben oder Weihnachten nicht so leben mit einer religiösen Instanz, also mit einer Kirche im Hintergrund, sondern als einen schönen Brauch. Was bedeutet Weihnachten für Sie?
Also als Theologe, sage ich jetzt provozierend, ist Weihnachten gar nicht so wichtig, denn Weihnachten hat man erst ab dem 4. Jahrhundert angefangen feiern. Das wichtigste Fest war immer Ostern gewesen. Und darum ist für mich klar, also was wichtig ist, ist für mich, dass wir sagen, Gott ist Mensch geworden, weil Menschen nicht vollkommen sind. Also das finde ich auch das Befreiende an der christlichen Botschaft, die Aussage, du musst nicht vollkommen sein, du musst nicht perfekt sein. Und das denke ich gerade heute sehr wichtig zu sein. Das andere ist einfach Weihnachten als, ich würde jetzt sagen, als ein romantisches, gefühlvolles Fest, verbunden auch natürlich mit christlichen Beigaben. Also von der Familie her ist ganz klar, bei uns daheim wird Weihnachten gefeiert und das ist immer etwas sehr Schönes.
Wird gefeiert mit Gesang und Tannenbaum?
Das volle Programm. Also das fängt an mit einem guten Essen. Nachher, weil alle ausser mir musikalisch sind in unserer Familie, gibt es für mich ein kleines Konzert. Da werden Lieder gesungen, Christbaum. Ich lese auch, das lasse ich mir als Theolog dann nicht nehmen, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, das gehört einfach auch dazu. Und nachher gehen wir noch irgendwo dann in die Mitternachtsmesse. Und darum schauen wir auch, dass wir nicht zu viel trinken. Das ist dann wieder Moral, oder? Dass man am Weihnachtsabend, dass man nicht zu viel trinkt, dann sonst würde mir der Kirche negativ auffallen, wenn man plötzlich anfängt, Stille nachgrölen und so weiter. Das verdient es nicht.
Markus Arnold, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Gast bei der Ivana Pribakovic war der Markus Arnold, CVP-Politiker, Ethiker und Leiter vom Religionspädagogischen Institut von der Uni Luzern.